Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir haben in dieser Sendung schon viel über den Krieg in der Ukraine gesprochen und berichtet. Jetzt soll es noch einmal um die jüngsten Entwicklungen in dem Konflikt gehen. Und zwar im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Gwendolin Sasse. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Guten Morgen, Frau Sasse.
Guten Morgen.
Vielleicht blicken wir zuerst mal auf die Situation der Zivilisten in der Ukraine. Die geplante Evakuierung von Städten wie Mariupol ist gestern gescheitert. Droht in der Ukraine eine humanitäre Katastrophe?
Ja, das tut sie. Wir sehen jetzt ein Szenario in Mariupol, das auch noch weiteren Städten bevorsteht. Und die vereinbarte Feuerpause hat gestern nicht wie geplant stattgefunden. Der Beschuss durch die russische Armee ging weiter. Leute konnten nicht evakuiert werden. Es warten ungefähr 200.000 Leute auf die Evakuierung. Es werden zivile Ziele beschossen und die Stromversorgung, die Wasserversorgung ist unterbrochen. Lebensmittel werden knapp. Das heißt, in Mariupol sehen wir jetzt ganz konkret die humanitäre Katastrophe, die auch in anderen Städten wie Kharkiv, wie auch Kiew, wie Sumy erwartet wird.
Was bedeutet es für diesen Konflikt, wenn es jetzt tatsächlich zu mehr und mehr Opfern unter Zivilisten kommen sollte?
Ja, es bedeutet, dass sich die Lage natürlich dramatisch zuspitzt. Es ist auch abzusehen, dass dann der Widerstand der ukrainischen Bevölkerung, der ukrainischen Armee nachlassen wird oder nachlassen muss, zumindest punktuell an diesen Orten. Und es geht jetzt auch ganz konkret darum, Feuerpausen und humanitäre Korridore einzurichten.
Stichwort humanitäre Korridore. Für dieses Wochenende war eigentlich eine dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine angekündigt. Jetzt heißt es, sie soll erst Anfang der Woche stattfinden. Wie aussichtsreich sind diese Verhandlungen?
Das ist schwer abzusehen, aber zu einem Krieg gehören auch immer Verhandlungen und auch Verhandlungen zwischen beiden Kriegsparteien. Und die Hoffnung ist zumindest, dass man sich auf eine Feuerpause an verschiedenen Orten einigen kann und dass es zur Evakuierung von der Zivilbevölkerung kommen kann. Die weiteren Forderungen, die Wladimir Putin weiter stellt, die vollständige Entmilitarisierung der Ukraine und diverse andere, die wird man momentan nicht so verhandeln können.
Neben den Bildern von Zivilisten, von Menschen, die aus der Ukraine flüchten, haben uns in den letzten Tagen vor allem auch die Bilder des Atomkraftwerks Saporischschja beschäftigt. Die Meldungen über die Kämpfe dort haben Ängste vor einer nuklearen Katastrophe geschürt. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eine reale Gefahr?
Das ist in einem Krieg eine reale Gefahr. Es sieht so aus, dass es vor allem darum ging, die Stromversorgung unter Kontrolle, also von russischer Seite unter Kontrolle zu bringen und somit Druck auszuüben auf die Bevölkerung. Aber natürlich sind Kriegshandlungen in der Nähe oder sogar auf dem Gebiet von Atomkraftwerken eine große Gefahr und natürlich dann nicht nur eine lokale Gefahr. Auch in der Nähe von Mariupol gibt es ein Atomkraftwerk, das muss man auch mitdenken.
Aus der Ukraine kommt weiterhin die Forderung nach einer Flugverbotszone. Die NATO hatte dieser Forderung ja eine Absage erteilt. War das die richtige Entscheidung?
Meiner Ansicht nach ist das die richtige Entscheidung, so hart das klingt. Angesichts der Bilder, die wir sehen aus der Ukraine, wächst natürlich der Druck und auch der moralische Druck, mehr zu tun. Und man schaut häufig hilflos zu. Aber der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, war sehr klar in seiner Aussage und der würde ich mich anschließen. Das Potenzial einer gewaltigen Eskalierung dieses Krieges, dadurch würde natürlich die NATO zur direkten Kriegspartei und das Risiko, was sich daran anschließt, ist eins, was wir uns gar nicht ausmalen können. Das heißt, er hat ganz klar formuliert, dass die NATO auch jetzt die Verantwortung in dieser Situation dafür trägt, dass sich dieser Krieg nicht auf weitere Länder und somit auch auf viel mehr Menschen ausdehnt. Vielleicht darf ich noch kurz hinzufügen, man muss sich das vorstellen, vielleicht nicht als eine abstrakte Idee, den Flugraum zu sperren. Also eine Flugverbotszone heißt, dass die NATO dann ein russisches Flugzeug abschießen müsste. Und dann sind wir natürlich in einer ganz anderen Art noch von Konfrontation.
Vielleicht schauen wir auch noch nach Russland, Frau Sasse. Es gibt auch dort Proteste gegen diesen Krieg. Die Menschen spüren die Auswirkungen der Sanktionen. Wie lange kann Putin diesen Krieg vor seinem eigenen Volk rechtfertigen?
Er tut alles, um Zeit zu gewinnen, denn in der Tat ist der Druck, der sich intern in Russland aufbauen könnte und es zum Teil schon tut, eigentlich seine größte Gefahr, das größte Risiko, was auch sein Handeln beeinflussen muss. Denn letztendlich geht es darum, das politische System so zu erhalten, wie es ist. Und das gerät gerade unter Druck. Wir sehen Proteste, obwohl es sehr gefährlich ist, in Russland zu demonstrieren. Der inhaftierte Oppositionelle Nawalny hat auch für heute wieder zu Protesten aufgerufen. Diese finden in vielen Städten, ungefähr 50 Städten in ganz Russland statt. Es sind allerdings auch schon über 7000 Menschen verhaftet worden. Die repressiven Maßnahmen werden immer stärker. Es haben sich aber auch viele Petitionen aufrufen, Briefen an den Präsidenten angeschlossen, so zum Beispiel 7000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das heißt, der Druck wächst, aber das System geht auch massiv dagegen vor, sowohl auf der Straße als auch mit einem noch restriktiveren Mediengesetz. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung lebt eigentlich in einer Parallelwelt, was die Informationen angeht. Und der Zugang zu unabhängiger Berichterstattung aus Russland, aber auch aus dem Ausland wird immer geringer.
Was denken Sie, wie weit wird Putin noch gehen, um diesen Krieg zu gewinnen?
Ich sehe momentan leider kein Einlenken des russischen Präsidenten. Ich glaube, es wird wirklich vor allem darauf ankommen, wie schnell die Kosten von Wirtschaftssanktionen bei der Bevölkerung in Russland ankommen und ob sich dieses Momentum in der russischen Gesellschaft weiter aufbaut gegen Putin. Aber das sind eigentlich verschiedene unterschiedliche Zeithorizonte, über die wir da sprechen. Das heißt, das System in Russland wird mittelfristig unter Druck kommen und das hat leider auf das Kriegsgeschehen keinen direkten Einfluss. Und ich sehe momentan kein Einlenken des russischen Präsidenten.
Sie haben das neue Mediengesetz vorhin schon angesprochen. Immer mehr westliche Medien ziehen ihre Berichterstatter aus Moskau ab. Das heißt, die Berichterstattung wird schwieriger und womöglich auch einseitiger. Was kann das für Auswirkungen haben auf diesen Konflikt?
Ja, Wladimir Putin versucht dadurch Zeit zu gewinnen, nämlich die Informationen über den Krieg aufzuhalten. Und auch bei uns werden allmählich weniger Bilder, vielleicht auch Berichte ankommen. Und gleichzeitig muss man aber bedenken, dass die Medien auch nur eine Informationsquelle sind. Viele Menschen in Russland haben Verwandte, Bekannte in der Ukraine. Es flüchten auch Menschen in Richtung Russland aus den Grenzgebieten der Ukraine. Das heißt, man kann diese Informationen letztendlich nicht aufhalten, aber er versucht, Zeit zu kaufen, Zeit zu gewinnen.
Eine Flugverbotszone, haben Sie vorhin gesagt, wäre der falsche Weg. Was kann die internationale Staatengemeinschaft stattdessen tun, um eine weitere Eskalation zu verhindern?
Also zum einen sind auch humanitäre Maßnahmen jetzt sehr, sehr wichtig. Die werden den Krieg nicht aufhalten, aber sie sollten eine Priorität sein und sie wird es auch gerade schon zu einer Priorität. Darüber hinaus sind weitere Wirtschaftssanktionen möglich. Man müsste an die Gas- und Ölexporte aus Russland ran. Das hat natürlich auch sofortige Auswirkungen auf die Bevölkerung bei uns in Europa oder wenn es um Ölexporte geht, auch auf die USA. Aber das herunterzufahren wäre ein weiteres sehr klares wirtschaftliches Signal. Militärisch wird man über Waffenlieferungen, die sich ja fortsetzen, aus dem Westen wenig tun können.
Das sagt die Politikwissenschaftlerin Gwendolin Sasse vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin über den Krieg in der Ukraine. Vielen Dank, Frau Sasse, für das Gespräch heute Morgen.
Vielen Dank.